Du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Liebe Gemeinde, wir feiern Erntedank. Jedes Jahr erneut Erntedank. Ein kirchlicher Festtag. Es gibt so gewisse Tage im Kirchenjahr, es gibt ein Kirchenjahr, die wiederholen sich immer wieder. Und es ist eigentlich einerseits ganz schön, dass solche Termine einfach so aufs Programm kommen. Dafür können wir nichts, Erntedank ist halt gesetzt. Das kommt. Ob wir wollen oder nicht. Wir werden an etwas erinnert. Das kann eigentlich ganz gut sein, aber andererseits kann man sich fragen, muss das sein? Ist das wirklich nötig? Ist es nicht eintönig? Wurde nicht schon alles gesagt zu diesem Thema? Erntedank. Erntedank. Ich bin ganz ehrlich zu euch, das Thema Erntedank, das ist kein Thema, was ich die ganze Zeit auf den Lippen trage. Doch ich freue mich schon auf den Erntedankgottesdienst in diesem Jahr. Endlich, dass ich das Thema behandeln darf und darüber predigen darf. Über Erntedank. Erntedank. Was hat das mit mir zu tun? Der Bezug für mich persönlich, scheint völlig zu fehlen. Ihr seht hier den, das ist jetzt kein Erntedanktisch, sondern ein Erntedankplatz. Ja. Das sieht richtig gut aus, oder?
Ja.
Michaela, Miriam und Miriam haben das vorbereitet. Sehr schön, vielen Dank dafür. Wenn ich mir jetzt hier mal Kartoffeln glaube, ja? Jetzt mache ich mir mal die Hände schmutzig. Wir stellen das alles so schön hin. Hier liegen Kartoffeln, Kürbisse, Karotten. Danke ich dafür? Ist das Grund zum Danken? Heutzutage, welche Mühe haben wir damit? Die einzige Mühe, die ich mit Kartoffeln verbinde, sind diejenigen, dass ich ins Geschäft gehe und einen schweren Sack nach Hause tragen muss. Ich habe keine Mühe damit. Das ist für mich selbstverständlich. Ich kann es mir sogar ganz einfach machen. Ich nehme einfach eine Pommes-Tüte und da ist alles fertig. Ich muss das nicht mehr schnippeln, nicht mehr zurechtschneiden. Die ältere Generation unserer Gemeinde kann vielleicht noch ein bisschen mehr damit anfangen als ich. Für mich ist alles, was hier liegt, das ist alles normal und selbstverständlich. Wir mussten auch nicht viel Mühe aufwenden, damit das hier steht. Gehst in den Laden, kaufst, stellst es hin, die Gemeinde freut sich. Wir singen Lieder über Erntedank. Oh Gott, du bist so gut, dass du uns Ernte schenkst. Als meine Familie aus Kasachstan nach Deutschland gekommen ist, wir sind im Jahr 89 gekommen. Meine Oma und mein Opa sind kurze Zeit nach uns nach Deutschland gekommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Oma immer wieder erzählte, dass es für sie ein richtiges Erlebnis war, in den Supermarkt zu gehen. Und sie hat immer gesagt, ich kann es nicht begreifen, wie man in den Supermarkt gehen kann. Und die Regale sind voll. Am Abend hat man alles leer gekauft, man geht nach Hause und am nächsten Tag, wenn du noch was brauchst, gehst du hin, das Regal ist wieder voll. Wie geht das? Denn in ihrer Heimat, über Wochen und Monate waren die Regale leer. Dann kam irgendwann mal ein LKW, hat die Regale wieder voll gefüllt. Und dann stand das ganze Dorf Schlange. Du hast Glück gehabt, wenn du was bekommst. Als sie mir das erste Mal erzählt hatte, hat mich das ganz schön nachdenklich gestimmt. Für mich ist es normal, dass die Regale im Supermarkt voll sind. Und du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Warum wird das Volk Gottes aufgefordert, Gott zu preisen, Gott zu loben? Wir haben das ganze Kapitel 8 in der Lesung gehört. Heidi hat es uns vorgelesen. Israel steht kurz davor, in ihr eigenes Land reinzugehen. Wir haben gelesen, wie sie durch die Wüste gezogen sind. Sie stehen kurz davor, das Land, wo richtig Reichtum herrscht. Da gehen sie gleich rein. Eine Zeit des Wohlstands steht bevor und hinter ihnen liegt eine Wüstenzeit. Ich lese den zweiten Vers. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Du sollst einen ganzen Weg denken. Du sollst dich erinnern, heißt es hier. Man kann auch sagen, du sollst es dir in deinen Sinn rufen. Hol es in deine Erinnerung. Erinnere dich. Ein aktives Handeln wird hier betont. Und die Hebräer, das war schon immer so ein Volk, was immer ganz viel von Erinnerungen gelebt hat. Immer wieder, erinnert euch daran, erinnert euch daran. Es gehörte zur gängigen Praxis, dass die Eltern den Kindern erzählt haben, aus ihrer Geschichte, damit die Kinder lernen können aus der Geschichte. Und immer wieder heißt es auch in den Büchern Mose, wenn dich deine Kinder fragen, was ist das? Dann sollst du ihnen sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wird sozusagen die ganze Rettungsgeschichte Israels dargelegt den Kindern. Immer wieder. Eltern erzählen ihren Kindern. Wie ist es, wenn ältere Menschen der jüngeren Generation erzählen? Was erzählen sie da? Kommen da die Geschichten, wo immer alles einfach war? So, wo der Alltag einfach total simpel lief und alles war top? Wird darüber erzählt? Jeder von uns hat eine Mutter und einen Vater und vielleicht auch sogar seine Großeltern kennengelernt. Welche Geschichten habt ihr gehört? Was wird der jüngeren Generation weitergegeben? Meistens sprechen ältere Menschen über die schwierigen Zeiten. Darüber redet man oft. Und ich kann mich, was heißt erinnern? Jedes Mal, wenn ich, jetzt lebt nur noch meine eine Oma, als mein Opa auch noch gelebt hat, immer wenn die beiden bei uns waren und wir gesprochen haben, die haben immer über die alten Geschichten erzählt, wo es ihnen richtig schlecht ging. Und wie Gott da hineingewirkt hat. Wie Gott in diese schwierige Situation hineingekommen ist und ihnen geholfen hat. Und oft haben sie immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Ich saß dort und dann wird wieder die gleiche Geschichte erzählt. Und ich denke so, Waldemar, du hast das jetzt schon das 7. Mal gehört. Aber meine Großeltern haben mit dem gleichen Eifer diese Geschichte erzählt, als wenn sie es das erste Mal erzählen müssen. Wo ich mir gesagt habe, Waldemar, du kennst diese Geschichte, aber hör gut hin. Es wird eine Zeit geben, wo deine Großeltern nicht mehr da sein werden da werden diese Geschichten nicht mehr erzählt. Hör hin, auch wenn es das siebte und achte Mal ist, ich möchte mich wieder neu bewegen lassen von der Not, die Menschen durchgemacht haben. Wir werden nach der Predigt auch Raum geben, wo man von seiner Situation auch mal erzählen kann. Welche Not hat man erlebt und wie hat Gott da eingegriffen? Vielleicht kann die ältere Generation, die auch hier vertreten ist, preist den Herrn dafür, sich mal überlegen, ob Gott ihnen hier was aufs Herz legt, um es später uns weiterzugeben. Eltern sollen ihren Kindern erzählen von der Geschichte, die sie mit Gott haben. Was passiert hier in unserem Text? Gott spricht zu seinem Volk und erinnert sie durch den großen Propheten Mose. Gott spricht zu seinen Kindern, so wie Eltern zu Kindern sprechen, spricht Gott zu seinen Kindern und erinnert sie. Woran erinnert er sie? Erinnert er sie an die fetten Jahre, wo alles simpel war, wo alles gut lief? Was haben wir gelesen? Du sollst an den ganzen Weg denken. Welcher Weg? 40 Jahre in der Wüste. Was passierte dort? Sie wurden gedemütigt von Gott. Sie wurden geprüft. Gott hat sie hungern lassen. Das sollten wir nicht überlesen. Gott hat sie hungern lassen. Ein Gott des Reichtums, dem alles gehört, lässt sein Volk hungern. Er demütigt sie, er prüft sie. Gott hat eine Zeit festgesetzt, wo er seine Kinder prüft, ihr Herz analysiert. Was ist hier in dir drinne? Was ist in deinem Innersten? Ich habe eine Zeit festgesetzt, wo ich dein Innerstes prüfen werde. Ich werde dich auf die Probe stellen. Aber er hat sie nicht verhungern lassen. Versteht ihr? Sie haben gehungert. Aber sie sind nicht verhungert, denn das Volk ist noch da und es ist groß und es steht kurz davor, in das fette Land einzugehen. Und dann wird uns berichtet, wie Gott versorgt hat. Übernatürlich hat er ihnen Essen vom Himmel geschickt. Ich habe euch hungern lassen, aber ich habe euch gleichzeitig auch übernatürlich versorgt. Ein Volk, was in der Wüste war. Stellt euch mal vor, wir als Gemeinde, als kleines Volk Gottes hier, ja, gehen jetzt in die Wüste. In 0, nix wüssten wir gar nicht mehr, was wir tun sollen. Und überlegt euch mal, 40 Jahre, wir als Gemeinde. Was würde passieren? Das sind Zeiten der Mühsal. Meine Güte, das wird uns richtig prägen. Was lesen wir im Text? Die Kleider gingen nicht kaputt. 40 Jahre lang hat Gott sogar über die Kleidung gewacht. Hat ihnen Essen gegeben. Gott erinnert sein Volk hier an eine Zeit der Fürsorge. An eine Zeit der Führung. Und an eine Zeit der Abhängigkeit. Das Volk in der Wüste musste lernen, wir brauchen dich, Gott. Wenn du jetzt nichts zu essen gibst, wenn du uns kein Wasser gibst, dann war es das mit uns. Israel erlebt hier in den letzten 40 Jahren keine einfache Zeit. Es ist eine harte Zeit, harte Proben, viel Ungewissheit, eine Wüstenzeit. Und das kennen wir auch, wenn wir durch harte Zeiten gehen. Durch Zeiten der Prüfung. Durch persönliche Wüstenzeiten. Und lasst euch nicht einreden, dass Gott diese Wüstenzeiten nicht schicken würde. Dass, wenn man zu Gott kommt, es keine Wüstenzeiten gäbe. Alles ist happy. Alles ist super. Alles ist richtig schön. Das Volk steht kurz davor, in das fette Land hineinzugehen. Davor hat Gott sie in die Wüste geschickt und sie gedemütigt, geprüft und festgemacht in ihm. Wüstenzeiten gehören zu unserem Leben dazu. Gott gebraucht Wüstenzeiten. Essen, Trinken, Kleidung. Das hat er ihnen alles gegeben. Das sind die Grundbedürfnisse, oder? Dass wir Kleidung haben, dass wir essen können, dass wir trinken können. Diese Grundbedürfnisse deckt Gott ab. Und Israel lernt, treu zu sein, dankbar zu sein, abhängig zu sein. Zu sagen, ohne Gott geht es nicht. Und das ist letztendlich Lobpreis. Zu dem Punkt zu kommen, Gott, ohne dich geht es nicht. Das ist Lobpreis. Gott loben. Ich brauche dich. Du bist gut. Du bist nicht nur einfach gut, du bist gut zu mir. In dieser Wüstenzeit. Im Hebräischen heißt dieses Wort preisen auch knien. Vor Gott wirklich die Stellung zu erkennen, Gott, du bist es, der mich versorgt. Ich gehe auf die Knie, ich preise dich, ich mache mich klein, ich bin demütig vor dir. Ich bin in der Wüste und kann nichts machen. Wenn du in der Wüste bist und Wasser brauchst, woher kriegst du das? Du kannst dir nicht Wasser machen. Und so ist es auch in unseren Wüstenzeiten. Wenn du etwas nötig hast in deiner Wüstenzeit, kennst du das, dass du nicht fähig bist zu handeln? Gott, ich brauche dich. Ich brauche jetzt etwas. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. Aber Gott sieht es und er versorgt. Gott lässt dich nicht verhungern. Du hungerst vielleicht. Aber du verhungerst nicht. Gott gebraucht Not, Einschränkung und Leid, um uns in Abhängigkeit zu führen. Eine Person aus dieser Gemeinde, ihr dürft mal raten, wer, der sagt immer einen ganz besonderen Spruch und den sagt er immer wieder. Ich sag mal den Satz und ihr ratet mal, wer das sagt. Diese Person sagt ganz oft, unser Gott ist ein großer Versorger. Friedrich. Wir kennen uns noch nicht lang, aber den Spruch habe ich oft gehört aus deinem Mund. Unser Gott ist ein großer Versorger. Der Weg dahin, das aus ganzem Herzen zu sagen, Gott ist mein Versorger, auch in schwierigen Zeiten. Der Weg dahin ist nicht leicht. Aber wie ist es? Ist es mit dem Reichtum einfacher? Niemand möchte in eine Wüstenzeit. Ich sehe auch gerade niemanden, der seine Hand hebt. Doch, ich möchte bitte in eine Wüstenzeit. Wir wollen Wohlstand, wir wollen Reichtum, wir wollen, dass es uns gut geht. Ist es einfacher, im Reichtum Gott zu loben, Gott zu preisen? Du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Wenn man in der Wüste steckt und sagt, Gott, wenn du mich aus dieser Wüste rausführst und ich zu meinem Reichtum komme, zu dem gelobten Land, dann wird es für mich gar kein Problem sein, dir zu danken, dich zu preisen. Weil dann sehe ich aber das Gute, was du für mich tust. Gott, wenn du handelst, dann werde ich dich loben, dann kriegst du die Stelle, die du möchtest. Die erste Stelle. Es ist ganz
Es scheint ganz einfach zu sein im Reichtum. Natürlich, Gott hat mich versorgt. Gott hat mir alles gegeben. Es ist für mich kein Problem, Gott zu danken. Ist es so?
Ich lese die Verse 10 bis 14a. Und du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Wo ist es einfacher, Gott zu preisen? Im Mangel oder im Reichtum? Das Volk Israel steht in dieser Passage, hat eine Zeit der Wüste hinter sich. Vor ihnen liegt ein fettes Land. Und jetzt kommt dieser Text. Erinnert euch. Und jetzt kommt eine neue Zeit. Ich habe euch in dieser Zeit geschult, geprägt, abhängig von mir gemacht, dass ihr nur auf mich gerichtet seid. Jetzt kommt ihr in eine Zeit, wo ich euch segnen werde mit Reichtum. Hütet euch. Vergesst mich nicht. Hütet euch. Vergesst mich nicht. Die Notwendigkeit, Gott zu loben und zu preisen, darf nicht von unseren äußeren Umständen abhängig sein. Gott verdient Lob und Preis, egal ob ich in der Wüste stecke oder in einem richtig satten, fetten Land. Ob es mir gut geht oder schlecht. Gott wird gepriesen. Lobpreis ist nicht Ausdruck davon, dass äußerlich mir alles gut geht. Lobpreis ist ein Ausdruck, was hier in meinem Innern sich abspielt. Wie abhängig ich innerlich von Gott bin. Ich bin sehr froh darüber, dass das Alte Testament oft diesen Begriff Herz gebraucht. Ihr werdet auch oft in meinen Predigten hören, dass ich auf diesen Begriff eingehe. Weil im Alten Testament für die Hebräer diese Begriffe wirklich Tiefgang haben. Und ich finde, auch im Deutschen, das freut mich, dass auch im Deutschen das Wort Herz wirklich eine Tiefe hat. Und dieses Wort Herz kommt in unserer Passage hier, in Kapitel 8, auch 4-mal vor. Ganze 4-mal geht es um das Herz. Um dein Herz, um dein Innerstes, um dein Wesen, was in dir ist. Das Herz wurde in der Wüstenzeit geprüft, um zu erkennen, was ist in deinem Herzen. Gott analysiert in der Wüste dieses Herz des Menschen. Aber das macht er nicht nur in der Wüste, sondern in den Versen danach, wo er sagt, okay, kommt in ein Land, ihr werdet essen, ihr werdet satt werden. Da spricht er auch das Herz an. Wenn du also im Reichtum steckst, pass auf, hüte dich, dass dein Herz sich nicht erhebt. Weiter heißt es in Vers 17, und dass du nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Das Herz ist anfällig. Es geht um unser Innerstes, Freunde. Es geht nicht darum, dass wir einfach aufstehen, unsere Hände heben und Lobpreis machen und alles ist happy. Alles ist schön. Es geht darum, dass wir innerlich Gott anbeten. Dass unser Herz mit dem Mächtigen, mit dem Allerhöchsten verbunden ist. Es gibt Leute in unserer Gemeinde, die sind in einer richtigen, richtigen Wüstenzeit. Gott hat dich nicht verworfen, das sollst du wissen. Gott lässt dich auch nicht verhungern. Gott sieht dich. Er bringt dich in eine Abhängigkeit. Gott möchte, dass du in deiner Wüstenzeit dein Herz ihm zuwendest, dein Herz ihm öffnest, ihm preist. Jeder, der hier sitzt, ist in der letzten Woche irgendwann satt geworden. Auch wenn du nicht viel hast, wir sind alle noch am Leben, wir sind hier, wir hören Gottes Wort. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, haben wir gehört, sondern von jedem Wort, was aus dem Herrn kommt. Deswegen haben wir auch hier die Bibel liegen. Es sind nicht nur Gemüse, sondern auch Gottes Wort. Gott hört dich, Gott sieht dich, Gott sieht deine Not. Er gebraucht diese Wüstenzeit, um dich in Abhängigkeit zu führen, um dir zu zeigen, was wahrer Lobpreis ist. Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gemeinde mit David zusammen, mit dem König David aus dem Alten Testament, singen kann: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Im Psalm 139, Vers 23, sagt er das. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Gott gibt uns ein Mittel in diesem Text, das uns davor bewahrt, Gott zu vergessen. Gott gibt uns in diesem Text ein Mittel, das uns davor bewahrt, stolz zu werden. Gott gibt uns ein Mittel in diesem Text, was uns davor bewahrt, anderen Göttern nachzulaufen. Oder anders gesagt, andere Dinge in unserem Leben zum Gott zu machen. Ein Mittel. Was ist es? Lobpreis. Wieder Vers 10. Und du wirst essen und satt werden. Du sollst den Herrn, dein Gott, für das gute Land preisen. Wo der Lobpreis fehlt, da kommt schnell das Vergessen. Wo wir Gott vergessen, werden wir stolz. Wir machen alles. Wo der Stolz überhand nimmt, dort beginnen wir, andere Götter an erste Stelle zu setzen. Lobpreis ist die Bekundung. Lobpreis ist die Bekundung der Abhängigkeit und Bedürftigkeit. Ich möchte zum Abschluss von meinem Opa erzählen. Meine Oma war schon dran. Jetzt kommt mein Opa. Vor wenigen Jahren ist er verstorben. Und er hat oft davon erzählt, wie er als 10-jähriger Junge über die naheliegenden Dörfer in der ehemaligen Sowjetunion gelaufen ist. Und mit 10 Jahren war er schon ein Bettler. Mit dem, was er erbettelt hat, was er sammeln konnte, konnte er die Familie vor dem Hungertod retten. Und wenn er in Deutschland darüber erzählt hat, hat er nicht gemeckert. Es war immer total beeindruckend, mit welcher Dankbarkeit er darauf zurückblickt. Nicht: Gott, warum lässt du mich betteln? Sondern: Danke. Danke, dass du uns versorgt hast, dass du meine Familie durchgetragen hast. Hätte Gott das nicht getan, wären Miriam und ich heute nicht hier. Gott ist gut. Gott ist gut. Und jedes Mal hat er für das Essen und Trinken gedankt. Jedes Mal, und wenn wir gemeinsam gegessen haben, und wir haben oft zusammen gegessen, du konntest die Uhr danach stellen, ja? Immer wenn wir fertig waren, kam immer der gleiche Satz. Du kennst ihn. Gott sei Lob und tausend Dank. Konnten wir schon als Familie immer richtig mitsprechen. Das war schon wie so ein Wort so schnell, hat er es immer gesagt. Gott sei Lob und tausend Dank. Das war immer so, das kam immer wie das Amen in der Kirche. Woher kommt diese Dankbarkeit? Aus der Wüstenzeit wurde er geprägt. Sein Herz wurde zum Anbeterherz, sodass er dankbar sein konnte für jede Mahlzeit. Und dann hat er oft gesagt, wenn alle hungrigen Menschen auf der Erde so viel zu essen hätten wie wir, dann gäbe es keine Hungrigen nicht. Lobpreis bewahrt unser Herz. Ich möchte euch eine Empfehlung geben und dann höre ich auch auf. Wenn es nicht schon der Fall ist bei euch in euren Häusern, dann empfehle ich euch wirklich, eine Kultur zu pflegen, die für das Essen dankt. Wenn ihr gemeinsam esst, es hört sich so simpel an, sprecht ein Tischgebet. Auch wenn ihr alleine seid, dankt Gott. Dankt Gott für das Essen. Dankt Gott für das Trinken. Denn jedes Mal, wenn wir essen und trinken, ist es ein Zeichen von Gott, ich habe an dich gedacht. Lasst uns, wenn wir essen, ob es gemeinsam ist oder alleine, Gott danken. Denn das wird unser Herz bewahren. Gott zu vergessen. Es wird uns davor bewahren, stolz zu werden. Und es wird uns davor bewahren, anderen Göttern hinterherzulaufen, wenn wir in den kleinen Dingen, die so einfach sind für uns, Gott an erster Stelle setzen und ihn loben.